Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unser Stadtbaum mit Ruth Morell und Daniele und Toni.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast von mir, Ruth Morell,
und mir, Daniele Antoni.
Wir unterhalten uns hier regelmäßig über Stadtbäume und heute gibt es eine neue Folge bezüglich Pathogenen, die einen großen Raum in unserer Arbeit einnehmen, und wir wollten mal ein bisschen das Thema aufdröseln, was gehört denn da überhaupt alles dazu?
Ja, ist, glaube ich, auch für Außenstehende gar nicht so greifbar irgendwie. Ja, was hat denn der Job mit Pathogenen zu tun? Überhaupt hört sich das ja so ein bisschen medizinisch oder fachspezifisch auch an, aber das ist tatsächlich ein riesengroßer Teil unserer Arbeit und sogar ein unglaublich wichtiger auch, ja.
Möchtest du gleich mal sagen, was das heißt für die Menschen, die sich darunter gar nichts vorstellen können?
Ja, so ein bisschen die Definition ist, das sind einfach Krankheitserreger mit der Fähigkeit, krankhafte Veränderungen hervorzurufen. Jetzt natürlich bei uns in der Branche im Baum. Wir unterscheiden da grob, oder die bei uns vorkommen, sind einfach Bakterien, Pilze, Parasiten oder Viren. Und das so grob. Also, und das sind aber auch wirklich Sachen, die unsere Stadtbäume so krank machen können, dass die, je nachdem, um was es halt eben geht und über wie viele Jahre das andauert, dass die eben absterben können.
Und bei uns in der Stadt sind die Bäume einfach auch schon anfälliger. Das sehen wir alle, glaube ich, ob im privaten Garten oder eben im öffentlichen Raum. Die Bäume sind ja an Extremstandorten gepflanzt. Mhm. Und somit sind sie unabhängig jetzt schon von der ganzen Hitze und Wassermangel halt auch noch beeinflusst von den Pathogenen, die noch zusätzlich drauf einprasseln auf unsere Bäume. Und ich glaube, das ist auch ein ganz häufiger Aspekt, warum wir kontaktiert werden, wir Baumsachverständige, Baumpflegende. Wenn jemand sagt, hey, mein Baum, der hat hier was Komisches, die Blätter sehen so anders aus. Oder kommen Sie doch mal und gucken Sie sich mal den Baum an, wir haben keine Ahnung.
Genau, meistens sind es dann so Sachen, die auch dem Laien eben auffallen und der sich dann Sorgen macht. Und aber tatsächlich ist es so, sind auch ganz viele Sachen, die eben nicht auffallen. So zum Beispiel die Zahl der Abgänge an Stadtbäumen, die zum Beispiel die Stadt Berlin zu verzeichnen hat, die haben sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Also es gibt ja, jede größere Stadt zumindest hat so ein Grünflächeninformationssystem und manche Städte bereiten das ganz toll auf und Berlin gehört da eben dazu. Und dann kann man sich eben da auch informieren. Und es spielen da halt auch so viele Sachen mit rein, wie jetzt eben der Klimawandel und das, wie du eben schon sagtest, dass Bäume an solchen Standorten stehen, die widrige Standortverhältnisse haben, und dieser permanente Stress, dieser Wassermangel, diese Hitze, das macht die Bäume eben anfälliger für Pathogene. Und das ist eben die Krux, dass die Pathogene mit unseren Bäumen in der Stadt im Zuge des Klimawandels leichtes Spiel haben. So, und deswegen gucken wir uns das heute mal genauer an.
Ja, und dann ist natürlich häufig die Frage auch, können wir was aktiv dagegen tun? Ne? Können wir den Bäumen was Gutes tun? Und da kann man schon gleich wieder beantworten, wie meistens. Also präventiv ist es immer viel leichter und sinnvoller, was zu gestalten für die Bäume. Also wirklich eine gute Pflanzung vorauszusetzen, eine gute Behandlung, Bewässerung und dergleichen, einen ausreichenden Standraum, also das Baumbeet, quasi diesen Wurzelraum groß wie möglich zur Verfügung zu stellen, keine Schnittflächen zu generieren. Das heißt, dass der Baum gar nicht erst in diese Bredouille gerät, sich dem nicht widersetzen zu können, weil er halt die Vitalität nicht hat.
Genau. Und richtige Baumart am Standort. Das ist ja auch, du kannst keine breitkronige Baumart in Straßenraum pflanzen, wo du permanentes Lichtraumprofil schneiden musst oder wo vielleicht das erst später auffällt und du dann riesige Schnittflächen hast, weil eben diese Schnittflächen unter anderem auch, also es gibt noch mehr Eintrittspforten, aber diese großen Schnittflächen, die eben bei unsachgemäßen Kappungen oder bei größeren Schnitten generell entstehen, die sind eben diese Eintrittspforte für Pathogene, und die gilt es zu umgehen und dann, wie du schon sagtest, Bodenvorbereitung, Substrate oder Schutz der Rinde vor Sonnenbrand, das sind ja auch, das, wenn die aufplatzt, die Rinde, das sind auch klassische Eintrittspforten für Pathogene.
So ist es, und dann kann man meistens doch leider nur zugucken. Das ist dramatisch, und deshalb gucken wir uns mal an, was gibt es denn für Viren in dem Fall?
Ja, ich würde sagen, wir gucken uns erstmal an, was die Presse denn so damit macht. Weil manchmal tauchen Pathogene auch in der Presse auf. Finde ich tatsächlich jetzt seit ein paar Jahren. Es ist immer mal wieder so, ja, wie soll ich sagen, so gibt so Perioden, wo das plötzlich auftaucht. Weiß ich auch nicht, was da immer passiert, dass dann vielleicht doch mal irgendjemand im Grünflächenamt oder im Rathaus einen Rappel kriegt und sagt, so, jetzt treten wir aber mal in die Presse hier. Aber bei der Rußrindenkrankheit zum Beispiel, da habe ich das öfter mal, dass das plötzlich auftaucht, obwohl es ja eigentlich das ganze Jahr über da ist. Aber die schafft es manchmal in die Presse oder auch ganz klassisch die Kastanienmeniermotte. Weil Schädlinge sind natürlich auch solche Einflussfaktoren. Oder was fällt denn dir noch ein? Was schafft es denn noch manchmal in die Presse an, was wir so an Pathogenen haben?
Also eigentlich sind das die zwei Sachen, die du genannt hast, die ja offensichtlich sind für die Mitmenschen, wo auch oft wahrscheinlich Bürgerinnen und Bürger sich aktiv an die Stadt wenden und Anfragen stellen, was ist denn da los? Ist das eine Gefahr oder ist das eben auch eine Gefahr für uns Menschen? Und daher ist das dann oft, glaube ich, so der nächste Schritt, in die Öffentlichkeit zu treten über die Presse. Und das ist gerade genau, wie du sagst, die Kastanienmeniermotte. Das heißt, dass diese Kastanienblätter sehr offensichtlich braun, quasi sowieso Herbstlaub aussehen und das quasi schon im Frühsommer. Das ist oft angsterregend für die Menschen und ich glaube, das ist so der Hauptaspekt dahinter, ne? Dass die Menschen selber
danach fragen. Die verwechseln das ja dann tatsächlich fälschlicherweise. Also sonst kannst du wahrscheinlich unfassbar viele Sachen mit dem Klimawandel in Bezug setzen, aber gerade da ist es halt die Globalisierung, weil die Kastanienmeniermotte ist ja mal aus dem Balkan zu uns gekommen und hat hier keine Antagonisten, also Gegenspieler, keine richtigen, also die paar Meisen, die die fressen, da sind sogar noch Raubwanzen besser aufgestellt in der Dezimierung. Aber da gibt es bei uns hier und auch europaweit generell, fast jedes Land hat damit einen Struggle, gibt es halt kein Gegenmittel und deswegen fällt es auf. Der Baum macht keine Photosynthese mehr in entsprechendem Maß, also es führt selten dazu. Ich glaube, ich hatte tatsächlich in all den Jahren jetzt noch keine einzige Rosskastanie, wo es dazu geführt hat, dass der Baum gefällt werden muss über die Jahre. Aber dadurch, dass der eben ab Juni manchmal schon keine adäquate Photosynthese mehr betreiben kann und dann natürlich auch vom Gesamtorganismus schwächer ist, sieht man das halt. Und das fällt eben, wie du sagtest, das fällt auch im Laien auf so, oh, der Baum hat vergilbte Blätter oder.
Ja, gerade in den ganzen Biergärten jetzt im Sommer, wo man auch den Schatten gerne hätte und dann schon offensichtlich ist, wie viel Laub auf dem Boden liegt. Das ist ja auch eigentlich katastrophal für die Gastronomie. Ja, ansonsten fällt mir noch kurz nach deiner Frage noch ein, so Riesenporling, der ab und zu erwähnt wird, weil das einfach so imposant aussieht, aber gar nicht, glaube ich, aufgrund der Gefahr für den Baum. Aber sonst kommt hier eigentlich.
Vom Pilz jetzt her, ja stimmt. Ja. Pilze werden auch in der Presse oder so selten kommuniziert. Mhm. Und auch von den Laien, wenn du jetzt irgendwie zu einer Privatperson nach Hause gerufen wirst für eine Einschätzung. Ich letztens hin, die hatten mich wegen dem Nachbarbaum, also die hatten zwei Bäume auf dem Grundstück, so und den großen davon, weil das ist meistens das ist so das Ding bei der. Bei Privatbaumbesitzern, die haben immer Angst, dass der große Baum umfallen könnte. So, daneben stand aber eine Vogelkirsche, die wirklich kurz vorm Umfallen war. Die hatten Schwefelporling, alles mögliche, so, weiß nicht, Grundteile schon ausgebrochen, so. Und auch zur Nachbarseite hätte die rüberfallen können einfach. Da hatten die sich komischerweise keine Gedanken gemacht. Also diese Pilzsache, die ist gar nicht so im Fokus, habe ich immer das Gefühl.
Gar nicht, also zumindest nicht, was die Sicherheit angeht. Also Pilze sind eher irgendwie mal interessant zu sehen oder vielleicht, ach, kann man ihn essen? Ja, nein. Ja. Aber das war es dann auch. Also einen Bezug dahin zu schließen zu dem Baum und dadurch halt, wie ist die Verkehrssicherheit beeinträchtigt aufgrund dieser Pilze? Wer wird nicht irgendwie eine Allergie hingezogen? Nee. Ja, interessant
passiert
auf jeden
nicht.
Fall.
Ja, es gibt noch Viren. Das ist auch noch ein klassisches Pathogen. Das ist aber auch so eins, ähnlich wie Bakterien, da können wir gleich auch noch drauf eingehen. Da wissen wir sehr wenig noch über die Beziehungen zueinander. Und es ist auch wenig untersucht, weil die Belastung eher gering ist für den Baum und die Einflüsse auf die Vitalität, da wissen wir tatsächlich zu wenig. Gerade Viren, die sind seit 40 Jahren in der Diskussion und wir wissen noch nicht, wie der Einfluss von Viren bei der Degeneration von Bäumen ist und wie sich das zusätzlich auf den Stress auswirkt. Und das sind auch nicht so Sachen, das sind halt eher so Blattvergilbung oder so die klassischsten Viren an Bäumen, die vielleicht jeder noch kennt, sind irgendwelche Blattrollviren, wie jetzt das Kirschenblattrollvirus. Dann gibt es auch noch ein anderes, das ist die Apfelmosaik oder der Apfelmosaikvirus so. Aber das sind nicht Sachen für uns, gerade bei uns geht es ja eigentlich um Verkehrssicherheit. So ein Virus ist nichts, das die Verkehrssicherheit beeinträchtigt. Und ja, klassisch wie bei allen anderen Viren nutzt das halt die Wirtszelle zur Reproduktion vom Erbgut. Und auch nicht alle Viren machen krank. Das heißt, jetzt im Wald oder so, da werden Viren von Bäumen viel stärker einfach toleriert, weil die Natur da ja, also da ist ja noch alles mehr oder weniger in Gleichklang zueinander und in der Stadt sind Bäume eben gestresst. Das heißt, auch da kommen Viren einfacher ran, die Abwehr von dem Baum zu überwinden, weil der eh schon gestresst ist. Und gut ist, dass die nicht auf den Menschen übertragen werden können. Also es gibt kein einziges Pflanzenvirus, wo man weiß, okay, das macht den Menschen irgendwie krank. Das ist schon mal ganz nice. Aber ja, deswegen sind Viren auch, glaube ich, deswegen überhaupt nicht so im Fokus. Also in Bakterien, da fällt mir jetzt klassisch auch nur Pseudomonas ein, an der Kastanie so. Da gab es, ich glaube, der Erstnachweis war 2007 oder so, irgendwo in Hamburg. Und das sind aber auch Sachen, die sind einfach nicht so.
Ja, sind wir noch echt prägnant. In der Forschung oder in auch überhaupt. Was mir noch einfällt, ist der Feuerbrand.
An den Obstbäumen.
An den Obstbäumen, weil das natürlich auch sofort zu sehen ist und die Menschen dann immer auch ein bisschen Panik bekommen, was ich auch gut nachvollziehen kann. Ja. Das heißt, ein Bakterium wurde auch eingeschleppt, sogar meldepflichtig gewesen, aber da das einfach so häufig aktuell vorkommt, ist es gar nicht mehr, dass es alles die Anzahlen oder so hinterlegt werden in den Ämtern, sondern vielleicht, wenn es einfach wieder einen neuen Standort hat, wo es vorher noch nicht bekannt war, wird das nochmal hinterlegt. Aber der Feuerbrand ist eigentlich jetzt auch schon so etabliert in unseren Obstgewächsen, wie du sagst, dass es schon Standard ist, leider.
Ja, ich habe tatsächlich, aber ich habe, weil bei Streuobstwiesen hast du ja keine Verkehrssicherungspflicht, so, oder hast du schon, je nachdem, wie es halt geregelt ist oder wie das Gelände gewidmet ist, aber ich habe mit Obstbrand Feuerbrand und Obstbäumen habe ich tatsächlich in meiner Arbeit null zu tun. Das heißt, ich glaube, ich hatte erst einmal einen Baum gesehen mit Feuerbrand, weil wirklich Obstbäume bei mir null vorkommen, so.
Also das ist ja schon häufig, als Baumpflegerin wirst du oft danach gefragt.
Ja, klar, du musst da schneiden. Ja.
Genau, in Europa wurde das Bakterium 2013 zum ersten Mal in Italien nachgewiesen. Mhm. Und ja, man hat sich rasant verbreitet. Und die Menschen sind dann auch immer hilflos, was sie da machen sollen. Und es ist halt einfach nicht leicht und es verbreitet sich sehr, sehr schnell. Mhm. Und wie du sagst, in der Verkehrssicherheit hat das nicht so die Problematik, aber halt natürlich für den Baumerhalt. Ist das dramatisch.
Ja, ist nicht schön, ja. Vor allem gerade Obstbäume, die haben ja auch dann immer noch mal so einen wirtschaftlichen Faktor. Den dürfen wir auch immer nicht vergessen bei der ganzen Sache. So, es geht ja nicht immer nur um die eine Ökosystemdienstleistung. Auch wirtschaftlicher Faktor ist eine der Ökosystemdienstleistungen, die wir haben. Um noch mal auf die Folge zurückzukommen, die wir vor ein paar Wochen aufgenommen hatten, wer die noch mal nachhören möchte, Ökosystemdienste von Bäumen. Und ja, ist bei Obstbäumen nicht zu verachten. Ja. Was war denn dein Highlight der Woche, Ruth? Wir machen jetzt mal das Highlight der Woche.
Das Highlight der Woche.
Highlight der Woche.
Also mein Highlight, das passt auch zu den Obstbäumen gerade, wo wir da waren, ist absolut das Obst aus dem eigenen Garten zu ernten. Zwetschge gerade frisch geerntet heute und sonst einfach einen frischen Apfel zu beißen. Und Weintrauben haben wir auch ganz viele gerade.
Schön.
Das ist für mich purer Luxus. Das ist, ich kann das, das ist echt mein Highlight für einen ganzen Monat mindestens. Mhm.
War schön. Ja, es ist schön, wenn man dann sowas ja, einfach hat und sich daran erfreuen kann.
Ja, und dann hat man immer gleich so eine Menge, gleich so viel. Das ist genauso, kennen die Leute auch, die eine Zucchini haben im Garten, dann kommen ja gleich ganz viel Zucchini und wenn man es nicht rechtzeitig erntet, wird sie zu groß. Und bei uns bei den Äpfeln gerade, wir haben recht viele Apfelbäume und haben aber auch Hühner, das heißt, wir haben viele Eier und dann backen wir einfach Apfelkuchen ohne Ende, aber ich kann den eigentlich unendlich viel essen. Und ja, das ist dann noch ein paar Sachen einkochen mit Apfelkompott und die Nachbarn freuen sich natürlich auch immer.
Mega. Ja klar, das ist auch mal schön, wenn man das dann nochmal weitergeben kann. Ja, Hühner würde ich auch gern irgendwann mal in meinem Leben haben, stehe ich total drauf. Ist auch einer meiner unerfüllten Wünsche bisher. So, das muss unbedingt noch passieren.
Ja, das ist einfach auch da die Vielfalt der bunten Eier, die wir aktuell auch haben. Mhm. Und das ist eigentlich ja auch wie, wenn man das eigene Obst erntet, so die eigenen, die Eier aus dem Garten zu ernten, in Anführungsstrichen, ist echt auch mal richtig gut. Ja.
Schön.
Und bei dir, dein Highlight?
Ja, bei mir war es, also so Baumkontrolle oder auch ja, die Diagnostik, die ich mache, das ist ja so ein eher einsames Geschäft. Das heißt, ich bin da immer allein unterwegs und so. Und diese Woche hatte ich aber ein sehr schönes Projekt mit einer lieben Kollegin zusammen. Und zwar bist du das, Ruth. Und zwar, das hat mir so viel gegeben, dass wir diese Woche diesen Zugversuch gemacht haben. Und das nicht mal dieses ständig alleine unterwegs sein und mit deiner Crew. Und das war so schön. Und Ruth und ich, das können wir vielleicht an dieser Stelle auch verraten. Wir spinnen ja jetzt, war jetzt nicht nur bei dem Termin so, aber wir spinnen ja die ganze Zeit schon irgendwelche Pläne für euch, für die Branche. Und oh, wie könnten wir das noch optimieren? Und was können wir da noch machen? Ja. So. Und es hat mir so viel gegeben, dass du einfach da oder dass wir da so gut matchen, weißt du, dass es einfach so
Danke.
Gut passt
und
ja, dass wir da einfach super coole Ideen immer zusammen haben.
Jetzt spoilerst du ein bisschen. Nee, aber lieben Dank. Also ich fand es auch echt, es war ein toller Tag, Wetter war perfekt, Bäume hast du wahnsinnig toll rausgesucht für uns. Es ist immer schön, wenn man an Bäume Zugversuche durchführen darf, wo es sich auch wirklich lohnt.
Ja.
So, die dafür werden wir vielleicht mal zeigen auf Insta die Bäume, die sich dafür eignen. Und sonst, ja klar, wir sind ja immer, wir haben immer irgendwelche witzigen Ideen.
Voll gut, ja schon in Augsburg komplett durchgeplant und das wird super.
Die Baumpflegetage im nächsten Frühjahr oder Mai nächsten Jahres. Können wir gleich schon im Kalender festhalten. Wir werden am Start sein mit,
mit
einem
neuen Sachen. Ja.
Ich wollte schon sagen, Tipp, ich weiß nicht, was ist, wenn du sagst, so,
wir können gleich schon weitergehen zum Tipp der Woche, auf jeden Fall so.
Bist du bereit, gleich
ich
den
bin
Spoiler
bereit.
Zu
Ja, endlich ist es soweit. Wir spinnen ja schon länger rum und jetzt steht die Homepage, also die ist noch nicht perfekt so, also erwartet dann nicht zu viel. Aber Ruth und ich haben eine Akademie gegründet, die Stadtbaumakademie, die findet ihr auf www.stadtbaumakademie.de.
So, jetzt müssen wir so ein Sektglas ding, ding anbringen.
Ja, ding, ding, ding. Auf jeden Fall haben wir uns da überlegt, dass wir einfach, es gibt so viele Angebote für die Branche, aber also jetzt so, ich mache den Job seit knapp 15 Jahren oder vielleicht sind sogar schon 15 Jahre, ich muss mir tatsächlich mal nachzählen. So in all den Jahren sind so viele Sachen aufgeploppt, die wirklich auch manchmal unverschämt im Preis sind oder einfach in der Qualität so ein bisschen unterdurchschnittlich, sagen wir es mal nett. Und deswegen haben Ruth und ich uns überlegt, dass wir einfach was anbieten für euch und auch für Anfänger oder für Leute, die sich noch nicht so sicher fühlen oder einfach, ja, um viele Sachen aufzugreifen, die momentan noch nicht so wirklich rundlaufen in der Branche, das auch nicht zu überteuertem Geld, sondern so, dass wirklich jeder sich das leisten kann und auch noch das Rathaus, das wirklich wenig Mittel zur Verfügung hat, sagt so, ah ja, komm, geh hier mal auf die Fortbildung.
Das ist eben, glaube ich, so die Grundvoraussetzung, die wir hatten im Kopf, dass wir Menschen erreichen wollen, die sagen, hey, ich mache meinen Job und den mache ich stetig und auch vielleicht ganz gut, aber man kann ja immer sich weiterentwickeln und man muss sich weiterentwickeln, weil die Stand der Technik entwickelt sich zum Glück ja regelmäßig weiter und da gibt es nichts Wichtigeres, als sich wirklich auch in der Praxis durch Praxiskurse und Theorieteile aktiv fortbilden zu lassen. Und es gibt natürlich auch andere ausbildenden Schulen und Bereiche, wo man sich Zertifikate, sage ich mal, aussuchen kann, die man dann belegen kann. Und selbstverständlich wird es bei uns auch Zertifikate geben. Ich möchte das gar nicht schlecht reden. Ja, das, man muss ja irgendwas haben am Ende, dass man weiß, hey, das habe ich absolviert, das kann ich. Die Lehrinhalte sind dann da definiert. Ja. Ganz wichtig. Und ich glaube, was du auch gesagt hast mit, wir wollen das vielleicht so gestalten, Sachen, die vielleicht noch zum Teil fehlen, wo wir Bedarf sehen, aus unserer Sicht, ist doch wirklich bei bestimmten Themen, mir fällt es gerade ein, dendrologische Baubegleitung, ja, da fragen mich auch ganz viele an, hey Ruth, wie machst du das, kannst du mir was sagen? Ja. Und das, was wir gestalten werden, ist ein Kurs, wo man nicht nur, also auch Theorie auf jeden Fall lernt, aber eben auch selber aktiv rausgeht an eine Baustelle und Dinge aktiv selber umsetzen darf und muss und dadurch einfach sich hoffentlich sicherer fühlt und auch weiß, wo sind denn hier die Grenzen im rechtlichen Bereich, aber eben auch in der praktischen Umsetzung, weil wir haben immer diese Kompromisse im Alltag. Nichts so, wie einfach im Lehrbuch steht. Und dann muss man trotzdem wissen, wie gehe ich damit um? Wie kann ich denn der Situation jetzt gerecht werden, indem ich jetzt sehe, hey, die Wurzel ist da im Weg, die muss gekappt werden, darf aber nicht, weil sie zu groß ist. Was mache ich denn jetzt? Ne, oder rechtlich hier Artenschutz, die Bäume haben bestimmten Schutzcharakter, vielleicht durch die Baumschutzsatzung, vielleicht durch Habitate. Was mache ich denn jetzt? Ja, da kommt die Feuerwehrzufahrt hin, das können wir nicht ändern. Und dieser Alltag macht einen wahnsinnig, wenn man versucht, mit guter Theorie, mit einem Fachbuch der Situation gerecht zu werden, weil das funktioniert nicht. Ja. Man braucht da diese Praxisbeispiele.
Du brauchst, und da
greifen wir an, da gehen wir rein und versuchen oder werden Kurse gestalten, die dann euch in der Praxis auch dann wirklich die Beispiele bieten, dass ihr
und unterstützen und an die Hand nehmen so ein bisschen, weil ich weiß noch vor ganz am Anfang, weißt du, da kamst du von der Uni und da warst du einfach unsicher, so wie lange hat es gedauert, bis du dir bei manchen Sachen sicher warst, so am Anfang sind es meistens Kronensicherungen, wann baust du die ein, wann schafft der Zwiebel das allein und so oder wann kannst du den noch, einfach so einfach von der Pike auf, aber auch schwierigere Sachen so. Also bei mir, ich glaube, du bietest noch mal andere Kurse an, als ich mir das bei meinem Part vorgestellt habe. So. Bei mir wird es mehr in die Pilzdiagnostik auch so, oder was heißt Diagnostik, also so ins Pilze erkennen gehen, so, weil das ist, glaube ich, immer noch schwierig für viele und das heißt, da werde ich auch Chantal dazu holen aus der Schweiz, mit der ich den Pilzfächer auch konzeptioniert habe, weil die kann das super erklären und dann ist man einfach am Baum und ist nicht so lost einfach und dieses Gefühl, ich finde das ganz schrecklich, wenn du dir nicht sicher sein kannst, oh, habe ich jetzt das Richtige notiert und ist es der Pilz oder ist es nicht vielleicht doch der so und der andere ist aber viel aggressiver und du stehst da und denkst, ja nein, hoffentlich hast du es jetzt Richtige notiert, so, das finde ich so ein schreckliches Gefühl so und das möchte ich einfach nicht mehr, dass die Leute haben so. Und dann wird es bei mir auch noch einen Kurs geben, den und zwar wurde ich in Augsburg da ganz häufig drauf angesprochen, weil ich habe ja Spürhunde, das heißt, die suchen nach Brandkrustenpilz oder wenn irgendwas Verrücktes auch ist, dann suchen die auch mal ein Lackpurling oder so. Das heißt aber, du kannst Spürhunde ja für alles einsetzen. So in der Presse taucht es auf. Man kennt klassischerweise Sprengstoff, Drogen, Bargeld, Tabak, also für einen Zoll. Die ganzen Spürhunde, die kennt man noch. Aber bei uns in der Branche ist die Geruchserkennung von unterirdischen Pilzen, die kommt immer mehr und zwar, weil immer öfter Bäume einfach so umfallen. Im Zuge von den Glasfaserverlegungen haben wir es immer öfter, dass Wurzeln gekappt werden, dass Pathogene, in dem Fall Pilze eindringen und da ist ganz, ganz weit vorne mit dabei der Brandkrustenpilz. Ich habe so viele Bäume in letzter Zeit gehabt, wo ein Baum umgefallen ist, gerade wegen dieser Aktion, wo ich gerade angesprochen habe. So und noch kein Pilz in der Kontrolle ersichtlich war, auch teils vorher erst so 2-3 Monate vorher die Kontrolle gelaufen ist, kein Brandkrustenpilz da war und dann im Nachgang erkannt wurde, ist aber doch Weißfäule, das heißt, muss hier was gewesen sein. So. Und ein Hund, der kann das so gut erschnüffeln, da können wir gleich mal zum Funfact übergehen, bevor ich mir jetzt hier noch einen ablabere über die Hunde. Also mein Funfact der Woche. Hunde haben 220 bis 300 Millionen Riechzellen, so. Und wir Menschen, was denkst du?
Wie viel haben wir Menschen?
Ja, ja.
Genau. Wie viel haben die Hunde?
Ich hab's, Entschuldigung. 220 bis 300 Millionen.
Wir sind nicht so gut.
Nee, vielleicht gerade mal so. Ja, leg los.
Oh, jetzt ist es unangenehm.
Nein, gar nicht.
So, 100?
100 Millionen. Also 100.000. Boah, nee, so schlecht schneiden wir dann doch nicht ab. Aber wir haben nur so 5 oder 6 Millionen. Also das heißt, ein Hund riecht ungefähr 60 Mal besser so. Das ist halt eine richtig krasse Zahl. Das heißt, das verlangt Hunden auch viel ab. Aber es gab so eine Studie und bei fast 89% der Fälle, die da aus 60 Ländern untersucht wurden, waren die Nachweismethoden mit den Hunden, also da werden ganz, ganz unterschiedliche Sachen gesucht, so auch Fischotterkot oder irgendwelche anderen Sachen, so Flugschlagopfer bei Windkraftanlagen, wie viel Fledermäuse und so. Das heißt, du kannst ganz, ganz viele Sachen mit Spürhunden suchen. Und aber bei 89% der Fälle waren die Nachweismethoden besser als bei allen anderen Nachweismethoden. So. Und da waren auch 5% Pilze mit dabei in dieser Studie. Und auch da sind uns Hunde einfach so, so weit überlegen. So, das heißt, ich biete keinen Kurs an, wo man praktisch bei mir kann man nicht den Kurs machen, so danach ist der Hund irgendein Pathogenspürhund oder ist Pilzsuchhund oder so, sondern also ich führe jetzt Hunde, seit ich 20 bin, so das sind jetzt knapp 30 Jahre. Und das hat schon sehr früh bei mir angefangen. So, ich habe, seit ich 20 bin, Setter Nummer 5 und 6 wohnen jetzt gerade bei mir. Das heißt, ich habe die damals auch jagdlich geführt auf Prüfungen. Mit zweien davon war, das waren auch, die waren auch in der Zucht, weil die einfach so gut waren. Und das ist das, was ich schon mein ganzes Leben lang mache. Und ich mache das zusammen mit einer Hundetrainerin. Das heißt, wir gucken uns an, wie ist die Teameignung? Weil wenn du so einen Pathogenspürhund hast oder einen Suchhund, der einfach nach Pilzen suchen muss, da muss die Kommunikation stimmen. Und das ist ja immer generell so mein Ding, so Kommunikation. Und da will ich einfach mehr mitmachen, so. Und ich merke immer mehr dieses alleine draußen rumlaufen in der Baumkontrolle auch so. Das willst du irgendwann zumindest ein bisschen aufweichen. Das wird trotzdem noch mein Ding sein. So, ich liebe Baumkontrolle einfach. Aber ich möchte auch gerne.
Aber jetzt mal kurz für mich. Das heißt, das sind Menschen, die einen Hund haben oder?
Genau. Und vielleicht schon einen Spürhund haben, wo aber irgendwas noch nicht passt oder die sich unsicher sind. So, eignet sich mein Hund, meine Rasse, das, was wir beide mitbringen ins Team, eignen wir uns überhaupt für so eine dezidierte Arbeit so. Und das heißt, das gucken wir uns dann an, so, und da soll es auch, da geht es dann nochmal tiefer in die Praxis, ja, das ist der Brandkrustenpilz und was macht der und in welchem Stadium erkennt der Hund den am besten und was bringt der Hund mit, wo sind die Grenzen, wie belohne ich überhaupt richtig? Manche Leute, die setzen falsche Belohnungen ein, also es gibt da so verschiedene, es gibt so Jackpot-Belohnungen und dann geht es noch ums Anzeigen. Da hatte ich ein ganz tolles Gespräch auf den Deutschen Baumpflegetagen, da kam eine Dame zu mir her und meinte, ja, ihr Hund ist eher sensibel und so, und sie hat aber gelernt, der muss sich hinsetzen und anders geht's nicht, und der möchte sich aber nicht hinsetzen, weil das ist so, wie wenn du zu mir sagst, ey Dani, guck mal da hinten, so, und ich dann zu dir sage, ja nee Ruth, also reden brauchst du mit mir aber nicht, fuchtel bitte mal mit den Armen rum und sag mir, dass da hinten irgendwas ist. Das heißt, ich verlange was von dir, was du eigentlich gar nicht anbieten möchtest, ja, so, du würdest mir lieber erzählen, ey Dani, guck mal da hinten, so. So, und einfach solche kleinen Fallstricke möchte ich in solchen Seminaren aufarbeiten.
Aber alles in Bezug auf Bäume und
ja, alles genau. Rein auf
aber das heißt, ihr könnt euch informieren auf der Homepage. Das würde am Anfang natürlich noch ein bisschen weniger dort stehen, sag ich mal.
Genau. Und dann aber grob,
Step by Step grob. Werdet ihr uns verfolgen können und nachsehen, was wir anbieten im Laufe
so ist
des Jahres.
Aber wenn wir nochmal, wir können ja nochmal bei den Pilzen bleiben, weil zu denen haben wir ja eigentlich noch fast gar nichts gesagt, obwohl das ja so die Hauptgruppe an Pathogenen ist oder was für den Baum ja auch wirklich, wirklich tricky
werden
kann.
Ja, du hast ja auch gleich gesagt, jetzt gerade Brandkrustenpilz, mit Erschnüffeln ist natürlich leichter für die Hunde, weil der eben wurzelbürtig ist. Dann gibt es andere Pilze, die sind dann eher am Stamm- und Kronenbereich. Das ist oft so aufgeteilt bei uns, dass man sagt, einmal aus dem Wurzelraum und dann eben Stamm- und Kronenraum. Bei den Pilzen. Und Pilze, ich glaube, die meisten, die Pilze hören, egal was man für eine Arbeit ausübt, dann hat man diesen klassischen Pilz vor Augen mit so, ich sag mal, Fliegenpilzmäßig.
Mit so einem mit Hut, so einem Hut oben drauf und so einem Stiel unten, ja.
Genau, das ist so der klassische Fall. Und dann, die sieht man auch an Bäumen so in der Art, aber es gibt auch ganz viele andere, diese Konsolenpilze, die da so rauswachsen.
Mhm. Ja, ja.
Und manchmal wirklich richtig hart sind, ne? Also so diese weichen Hutpilze oder mit auch Lamellen, das ist nicht immer der Haupt, oder das sind, es gibt ganz viele andere Pilze. Es gibt unglaublich viele Pilze, darf man auch mal gleich sagen. Und die haben auch ein eigenes Reich. Also wenn man sich schon mal gleich fragt, Pilze, was sind denn Pilze? Sind das irgendwie Tiere oder Pflanzen? Beides nicht. Das ist dann auch schon wieder für viele neu.
Ja, ja.
Ja, oder hat was Eigenes, ein eigenes Reich. Mhm. Funga heißt das eigene Reich.
Ja.
Und finde ich auch sehr spannend, wenn man da wirklich mal eintauchen möchte. Natürlich hilft es, wenn man die Grundsätze weiß bei uns als baumpflegende Person und baumgutachtende Person. Aber sehr faszinierend, was da zu sehen gibt. Und genau, die befallen den Holzkörper oder die Rinnenstrukturen oder die verschiedenen Teile des Baumes. Leben davon und zerstören, sage ich jetzt mal, dann die Holzstruktur und dadurch, je nachdem, was der Pilz abbaut, wovon der lebt.
Welche Fäuleart, ja.
Welche Fäuleart es dann gibt, ne? Es gibt dann Weißfäule, Braunfäule und Moderfäule. Das kann man auch erkennen an den Holzstrukturen, dann, wenn man sich da mal ein bisschen reinfuchsen möchte. Und je nachdem, was für ein Pulsfruchtkörper das ist. Wie du gesagt hast, die sehen sehr unterschiedlich aus. Selbst der gleiche Pilz zu den verschiedenen Stadien, in verschiedenen Jahreszeiten.
Ja, das ist ganz so tricky.
Ganz tricky zu sehen, genau. Und die sind aber auch eben ein Großteil oder ein wichtig zu erkennen für die Verkehrssicherheit. Ne? Ist der Baum eben noch stand- und bruchsicher? Also das heißt, um die Pilze kommt man nicht drum rum, wenn man die Tätigkeit ausüben möchte, da fachlich korrekt den Baum beurteilen zu können, abschließend beurteilen zu können.
Was ich krass finde, bei der Rußrindenkrankheit fällt mir auch gerade ein, deswegen schafft die das wahrscheinlich auch öfter in die Presse, das ist ja somit der einzige, oder ja, es gibt noch ein paar andere, aber so der wirklich markant ist, der einzige, der den Menschen auch so ein bisschen befallen kann, beziehungsweise die Lunge, weil die Sporen von der Rußrindenkrankheit, die sind sind sehr viele einfach. Und gerade bei Arbeiten am Baum, also jetzt für die Baumpflegenden unter uns, ist es sehr wichtig, dass da eben auch Schutzvorkehrungen getroffen werden. Dann hast du auch bei jedem Pilz hast du die Problematik, dass du das Werkzeug gut reinigen musst, dass du das nicht mitschleppst zum nächsten Baum und so. Und gerade die Rußrindenkrankheit, das war auch bei unserem Projekt, das wir hatten diese Woche. Da hatten wir nämlich einen Tulpenbaum. Und der hatte auch, weil es standen außenrum ein paar Bergahorne, die musste ich fällen lassen. Das waren auch leider sehr alte Exemplare, aber Rußrindenkrankheit verursacht eine Weißfäule im Baum. Das heißt, die hatte ich da auch schon wahrscheinlich länger stehen lassen, als vielleicht schon gut gewesen wäre. Das heißt, die Bäume müssen gefällt werden, das Material muss extra abgetragen werden in spezielle Anlagen dafür, Werkzeug muss gereinigt werden, du musst als Baumpfleger Vorkehrungen treffen. So, und diese Sporen, die können eben auch auf Nachbarbäume übergehen. So, und da hatten wir im Umfeld eben diesen Tulpenbaum stehen, wo wir eben diese Sporen jetzt genommen haben. Und ich glaube, du hast die eingeschickt, ne? Magst du dazu mal was erzählen?
Also wir sind uns, glaube ich, schon ziemlich sicher, was es ist. Dennoch ist es einfach gut, wirklich am Ende abschließend, weil ich hatte es noch nicht gesehen, an Tulpenbaum, habe ich eben eine Probe entnommen und jetzt eingeschickt. Ich habe noch kein Ergebnis, weil es ja echt jetzt die Woche war, ganz frisch.
Ja.
Aber das heißt, man kann, wenn man einen Pilz bestimmen lassen möchte, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Anila hat schon erzählt, mit diesem Pilzfächer, den sie ja auch rausgebracht hat, das kann man auch optisch erkennen und durch die Jahreszeit, wann ist der Pilz da vorgekommen, was ist die Wirtspflanze, also an welchem Baum in diesem Fall.
Ja.
Und Farbe und Form der Fruchtkörper, das sind ja immer nur die Fruchtkörper, die man sehen kann, ne? Ist dann wichtig, oder ob der Pilz eben einjährig ist oder mehrjährig, der Fruchtkörper, die Porengröße und so weiter, könnte man richtig tief eingehen in das Thema. Aber wenn man das eben nochmal wirklich sicher sein möchte oder eben der Pilzfruchtkörper nicht noch abschließend erkennbar ist, weil er eben schon zu alt ist, dann kann man die Dinge einschicken lassen. Also es geht nicht nur mit Pilzen, das kann man eigentlich mit eben auch Bakterien und Viren genauso machen. Dann entnimmt man halt eine Probe davon. In dem Fall hatte ich jetzt ein Stück Rinde entnommen, die schon fast runtergefallen ist und dann verschickt. In diesem Fall habe ich es jetzt ans Bayerische Landesamt für Wald- und Forstwirtschaft geschickt. Und dann gibt es also Formulare, die kann man online sich auch herunterladen und ausfüllen. Ja, da schreibt man eben, wann wurde diese Probe entnommen, ganz wichtig, ganz klar. Wer hat die Probe entnommen, dann woran war eben die Probe zu finden und dann geht es halt los, dass man noch ausfüllen kann, das Untersuchungsmaterial, was ist das, ne? Blätter, Stängel, Triebe, Zweige, Blüten.
Genau, ja.
Dann gibt es halt meine Adresse, habe ich eingegeben und dann die Symptome, das ist ganz gut auch, dass man eben, wenn man noch andere Symptome entdeckt hat an dieser Wirtspflanze, eben noch mitschickt oder beschreibt den Verdacht, den man denkt und das Ausmaß des Schadens, der zu finden ist.
Ja.
Dann eben noch Pflanzenschutzmaßnahmen und Anmerkungen, das sind so die Dinge, die eigentlich noch interessant sind und dann eben, ja, wartet man mal auf das Ergebnis und man kann natürlich auch angerufen werden und je nachdem, ob man sogar die Menschen kennt, die das auswerten, ist immer ganz gut, sich da nochmal auszutauschen, ob man noch mehr in der Gegend kennt und der Dinge, ja.
Was wir vielleicht hier noch dazu sagen sollten, weil ja jetzt nicht jeder weiß, was ist da jetzt das Besondere an Tulpenbaum? Also normalerweise Rußrindenkrankheit ist vornehmlich an Ahorn zu finden. Vorletztes Jahr war das, glaube ich, da gab es in Trier einen Erstnachweis auch an Rosskastanie. Und wenn das jetzt auch an Tulpenbaum der Fall sein sollte, also Pilze können das ganz gut, das habe ich ja auch immer, bin ja oft jetzt mit irgendwelchen Fachartikeln oder bei Vorträgen mit meinem Anthostoma, also mit dem Hainbuchensterben, das ist ja auch eine Pilzerkrankung, bin ich ganz oft unterwegs. Pilze können auch ihre Strategie ändern oder die können auch ihr Wirtsspektrum erweitern. So. Und das wäre natürlich ganz fatal, wenn jetzt, bleiben wir mal bei dem Beispiel, Rußrindenkrankheit, der Pilz, die Sporen kommen bisher nur bei Ahorn vor, so und zack, jetzt breitet sich das aber auch noch auf andere Baumarten aus. Dann wäre das natürlich im Zuge des Klimawandels fatal, weil die Bäume ja immer mehr gestresst sind. So, und das ist, deswegen ist es wichtig. Und deswegen wollten wir euch das jetzt auch mal zeigen. So, wir wünschen uns natürlich, dass jeder von uns proaktiv wird. Wir sind die einzigen in der Branche, die tagtäglich mit Stadtbäumen zu tun haben, die solche Veränderungen überhaupt sehen. Das heißt, es ist so ein bisschen, finde ich, auch unsere Aufgabe, solche Sachen zu machen. So, ich weiß jetzt nicht, was das kostet, wird das übernommen, müssen wir das eigentlich zahlen, diese Proben oder sagen die dann, das ist hier im Interesse der Wissenschaft, sagen wir mal so, habt ihr da kurz gesprochen oder hast du erstmal nur eingeschickt?
Nee, das zahle ich, das ist immer so, es ist überschaubar von den Kosten, ich meine, das ist überall unterschiedlich, aber in dem Fall zahle ich das, gut, ich bin auch beauftragt worden, von diesem Park, von den Zuständigen, Dinge zu beurteilen, aber ansonsten habe ich auch schon einige Sachen selber bestimmen lassen aus Neugierde quasi oder zu gucken, hey, wie du das ja auch machst mit der Öffentlichkeit, Öffentlichkeitsarbeit, wenn du irgendwas entdeckst, wo du denkst, hey, hat das schon jemand gesehen, was ist das? Ist das nur bei mir, ist das überall? Das ist irgendwie Berufsethos, so wie du sagst, hey, ich gucke mir einen Baum an und dann sagt die Person, bitte kappen Sie meinen Baum und dann sagst du, nee, kann ich nicht, darf ich nicht, ist nicht fachgerecht und dann sagen die, ja gut, dann nicht, dann holen wir uns jemand anders, der das macht, dann bin ich da auch umsonst hingefahren, hab da irgendwie 1-2 Stunden verbraucht, um die zu beraten, versucht umzustimmen und dann geht's halt nicht, aber trotzdem, es ist halt so ein Berufsethos, das macht man irgendwie.
Finde ich auch.
Das ist genauso wie jetzt die Geräte zu reinigen von der Entnahme des Stücks, was wir jetzt einschicken lassen haben, das ist ja selbstverständlich, wenn man auch so Bäume fällt, wie du sagst, das ist ein Mehraufwand, du kannst du musst vermeiden, dass sich die Dinge weiter verbreiten. Und das gehört dazu, dass man eben nicht sagt, egal, die Säge, die desinfiziere ich jetzt mal nicht, das passt schon.
Wünschen wir uns noch mehr, dass da wir alle tätig werden, einfach für unsere Bäume, und für mehr Informationsgehalt einfach.
Ja, voll, und gerade Pilze, also da komme ich zu meinem Fun Fact.
Juhu.
Pilze. Jetzt darfst du mal raten, was meinst du, wie viele Pilzarten gibt es weltweit?
Oh my goodness. Wahrscheinlich, also wie bei Insekten und bei auch bei Baumarten, es ist ja, sind wahrscheinlich ganz, ganz viele noch gar nicht entdeckt. So, ja. Ich glaube, ein Fünftel sagt mir immer, aber wie viel könnten das bei Pilzen sein? Ich tippe mal auf 1 Million.
Ja, nicht schlecht. 1,5 Millionen. Also nochmal eine Menge mehr, war schon ganz gut weltweit. Ja, und im Vergleich, ne, also höhere Pflanzenarten gibt es nur im Vergleich zu den Pilzarten 250.000.
Das ist ja viel weniger.
Krass. Das ist, und da siehst du mal, also was wirklich die Pilzarten halt Mengen, also schon alleine von den Pilzarten und wie also wie sie sich anpassen können oder eben was sie alles abdecken können, beeindruckend. Und wenn man sich da echt mal, ich habe eine gute Kollegin kennengelernt, die auch so pilzfanatisch ist und sich so gut auskennt. Mit der war ich zusammen auf einer Exkursion und das ist echt irre. Wenn die anfängt zu erzählen über Pilze, ist es wirklich Faszination pur. Gibt es noch irgendwas Wichtiges? Also Pilze sind halt echt, darüber können wir auch gerne noch mal einen ganzen Podcast machen.
Ja, da müssen wir wahrscheinlich noch mal extra quatschen, weil das so, du sagtest ja gerade schon, in dem Millionenbereich, weißt du, also da müssen wir noch
Ja, aber auch, was sind Pilze? Wie etablieren die sich
dort? Wie funktionieren die? Wie machen die überhaupt den Baum krank?
Und dann, wie wehren sich, das wollte ich eigentlich auch noch sagen, hat man vorhin mal kurz angesprochen, was kann man machen gegen Bakterien oder Viren? Und bei Pilzen ist halt auch so, dass der Baum auch selber eigentlich ganz gut aktiv wird, wenn er kann.
Wenn er kann.
Wenn er kann, genau. Und je nachdem, was für ein Pilz es auch ist. Aber dann gibt es noch das Coded-Prinzip und das Coded-Modell. Ja, und das sind so Dinge, die möchte ich gerne hier nochmal wirklich intensiv besprechen.
Ja.
Das schaffen wir halt leider jetzt mal auf die Schnelle nicht. Ja. Dani, willst du noch sagen, was dein Fuck-up der Woche war? Willst du am Ende so nochmal was?
Ja, eigentlich ganz traurig.
Fuck-up der Woche.
Ich habe ja aktuell noch zwei Hunde, die sind auch gar nicht mehr im Spürhunde-Game mit drin, weil du sagst so, also ab 5 lässt schon so die Nasenleistung von einem Hund nach, so, und ab 9 sowieso, also der eine ist jetzt 9 und der andere ist 12, der Finlay, und der hat, ist ein ganz toller Hund, das ist bisher mein bester Spürhund von allen, die ich bisher hatte, weil der das wirklich aus Leidenschaft macht. Also den hatte ich nur übernommen, dem sein Fräuchen ist an einem Aneurysma gestorben, und das heißt, der schnuppert aus Leidenschaft. So jeden Morgen kommt er erstmal zum Bett und guckt bei der ganzen Family, ob wir alle ein Aneurysma haben oder so, schnüffelt, geht dann wieder weg und gut ist so. Naja, jedenfalls seine Leidenschaft ist das Schnüffeln, und er ist jetzt mittlerweile taub, er sieht fast nichts mehr, er hat ganz schlimm Arthrose bekommen jetzt so in den letzten Wochen, und das ist tatsächlich so mein Fuck-up der Woche, weil ja, mir tut es so unfassbar leid, so gerade für ihn, er macht dieses Ding einfach aus Leidenschaft, und das hat mich diese Woche richtig so, das war so der Downer schlechthin, und ja, tat mir einfach super leid.
Oh, das verstehe ich, das ist nicht schön.
Reiten wir nicht zu lange darauf rum. Was war denn dein Fuck-up der Woche?
Mein Fuck-up, hoffentlich auch nur die Woche, ist, dass ich kein Internet habe bei mir auf der Arbeit. Ich habe nämlich jetzt ein Büro endlich und bin ganz froh und glücklich. Aber, das kennen ja vielleicht auch viele von euch, wenn das Internet bestellt ist und nicht kommt.
Die Hölle, ja.
Genau, das heißt, auch jetzt hier bei der Aufnahme sitze ich bei mir zu Hause und nicht in meinem Büro, wie ich das gerne hätte. Das ist so ein bisschen sehr nervig aktuell, aber gut.
Kann ich nachvollziehen.
Es geht auch vorbei, aber es ist halt immer bei so Kleinigkeiten, weißt du, mein Kollege Fabi auch, dann wollen wir Sachen hochladen, runterladen, wie auch immer das immer alles ist, ne, von der Cloud und Dinge zu bearbeiten und dann. Und das Handy, also ich habe zwar auch viel Datenvolumen übers Handy, und das könnte ich eigentlich auch freischalten, aber da ist einfach nur LTE vor Ort. Das ist richtig nervig, deswegen. Ja, bisschen genervt, was das Internet angeht.
Ja, das glaube ich, die Technik, ey.
Und hey, ganz ehrlich nochmal dazu, wie viel digital heute läuft, das finde ich ja schon mal cool, zumindest in der Baumpflege im Forstbereich, glaube ich, immer noch nicht überall. Auch in der Baumpflege nicht überall, letztens auch ein Kollege wollte das PDF nicht selber runterladen, ist auch okay von der Cloud, aber deswegen, ich bin da schon, ich finde das sehr entspannt, dass wir das heutzutage haben, dass wir schnell Sachen irgendwie von A nach B schieben können. Ne?
Ja.
Traumhaft. Also da merke ich wieder, wie mir das fehlt. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch allen einen schönen Tag weiterhin. Wir haben zumindest gerade mittags. Wer weiß, wann ihr uns hört.
Ja, lasst eine Bewertung da, würden wir uns natürlich immer drüber freuen, so wenn ihr den Podcast hört, hilft uns immer total, auch zur Weiterverbreitung oder zur Bewertung einfach, was wir da immer mit euch bequatschen. Und ja, lasst uns gerne wie immer Feedback da. Was wünscht ihr euch? Was hat euch besonders gut gefallen?
Dazu hatte ich letztens ja ein paar Kommentare bekommen, da hatte ich auf Insta mal so einen Aufruf gestartet, was wollt ihr hören? Da kommen auf jeden Fall jetzt in den nächsten Folgen ein paar Dinge, die ihr euch gewünscht habt, ja. Ab der nächsten Folge. Die nächste Folge wird was von eurem Wunsch sein. Auf jeden Fall. Yeah. Lieben Dank dafür.
Ja.
Also,
dann kommt gut durch die nächsten 2 Wochen.
Und bis ganz bald.
Auf bald. Tschüss.
Ciao.